Moin! Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von AC/DC bis Simmers Hole.
Moin Chris.
Moin Lars.
Na, du hast richtig gute Laune, merke ich schon.
Ja, sicher.
Prost.
Prost.
So, ich gehe mal davon aus, dass das wohl irgendwie einen Grund haben wird. Du hast schon irgendwie im Vorgespräch was angedeutet und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja, frag mich doch
was einfach. Was hast du denn in letzter Zeit so gehört?
Genau die Frage, auf die habe ich gewartet. Ich kann dir sagen, was ich nicht gehört habe.
Oh. Na?
Und zwar habe ich mir nicht das beste Album des Jahres angehört.
Oh, ich ahne etwas.
Alter, ja.
Ich hab tatsächlich noch gar nicht reingehört. Weil, also es gab ja eine Vorauskopplung.
Nein, es gab mindestens drei Vorauskopplungen.
Ach so, okay. Ich habe eine davon gehört und dachte so,
Nee, das habe ich nicht gedacht. Aber Alter, ey, meine ganze Timeline ist voll gewichst.
Ist schrecklich,
mit, ja. Also wirklich explodiert vor Judas Priest und jeder schreibt, oh Gott, es ist die beste Platte aller Zeiten. Ich schmeiß meine Plattensammlung weg. Das Album ist, ich kann die Platte nicht hören. Ich kann die nur scheiße finden, weil mir das so auf den Sack geht. Alter, bin ich genervt.
Hast du denn reingehört?
Also ich habe tatsächlich so zwei Nummern vorab gehört und dachte, ja mein Gott, das habe ich vor 35 Jahren auch schon mal gehört. Nur nicht so glatt.
Also den Song, den ich gehört habe, in Verbindung mit diesem Video, wo die alle, was wirklich ein Dreijähriger aufgenommen hat, glaube ich.
Das, wo die da im Wald rumlaufen? Oder?
Nee, da sitzen die alle bei sich zu Hause irgendwie. Das ist also wirklich so, Rob Halford so in voller Klamotte. Ich meine, das ist ja schon irgendwie cool, ganz cool so. Ähnlich wie auf Instagram sein Auftritt, ist ja auch ganz witzig. Er steht da halt in seinem Wohnzimmer, schreit in so ein Mikrofon, zumindest sieht es so aus wie sein Wohnzimmer, und schreit, aber in komplettem Stage-Outfit so. Jo. Komplett Leather.
Kann man ja mal machen.
Aber den Song, das ist Schlager. So.
Also, keine Ahnung. Also ich habe mir jetzt diese zwei Nummern vorab, die sind eben ganz normale Priest-Songs. Da geht mir keiner ab. Das ist mir viel zu glatt tatsächlich. Mhm. Also, und das ist niemals, also ganz ehrlich, wenn du schreibst, dass das für dich das Album des Jahres ist, dann hast du seit 35 Jahren keine Musik gehört.
Ja, oder Leute, die das gut finden, sind ganz einfach Arschlöcher.
Das wäre erschreckend. Da wäre meine ganze Timeline voll mit Arschlöchern.
Ach du Scheiße, ja, Mann. Was haben wir die letzten Jahre denn bloß gemacht?
Wie, ey? Wie bei Spaceballs, ey.
Ja, das wäre natürlich.
Okay, also meine Freunde sind alle Arschlöcher.
So.
Hast du denn was gehört?
Warte mal. Vielleicht sollten wir bis zur übernächsten Folge, weil wir nehmen jetzt ja zwei Stück auf für die nächsten beiden Wochenenden. Ja. Vielleicht sollten wir bis zur nächsten Aufnahme vielleicht mal reingehört haben. Mal durchhören.
Ich habe überhaupt keinen
wir
Bock.
Wir machen das jetzt. Das ist dein bekackter Job. Stell dich so an, Chris.
Ich will nicht.
Doch.
Doch. So richtig, so Kleinchen. Doch, das machst du jetzt.
Nee, nix Kleinkind, Chef. Das kommt davon, wenn man selbstständig ist. Du meinst alles, dass du das aussuchen kannst. So einfach ist das nicht als Plattensammler. Du hast auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, habe ich dir schon mal gesagt.
Was, wem gegenüber?
Der Gesellschaft.
Die kann mich mal.
Ach, die kann dich jetzt plötzlich mal.
Aber richtig.
Aber dann Geld nimmst du gerne, ne?
Das ist was anderes.
Du Schwein. Wie kommen wir da jetzt eigentlich drauf?
Ja, weiß ich nicht.
Na, ich habe jedenfalls tatsächlich Razor's Edge von AC/DC gehört die letzten Tage.
Ach komm, ja, okay, dann weiß ich, jetzt weiß ich, woher der Wind weht, ja.
Ja, also ich will noch gar nicht überleiten, aber da kommen wir gleich noch wieder später
zurück. Also für mich hast du schon geschafft.
So, aber. So bin ich tatsächlich auch drauf gekommen, aber
ja.
Es ist tatsächlich, ich habe in das Album wirklich jahrelang wirklich nicht mehr intensiv reingehört. Ich habe mir die Songs, wenn dann, von dem Live in Donington oder irgendwie sowas, aber die ganze Produktion von dem Ding, ne, das ist ja wirklich mega geil, weil ja. Das so stumpf ist. Also, alles ist wirklich einfach nur Mikrofon davor und wahrscheinlich haben sie sich ein bisschen Zeit genommen, das auch zu positionieren und vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen komplizierter, keine Ahnung, aber es klingt alles sehr klar und direkt und der Gesang, ja, da haben sie einfach nur so ein bisschen, beim Gesang haben sie so ein bisschen Effekte draufgelegt, aber das war's. Und für die Zeit ist die Produktion, weil die so, das ist so richtig nackt und kalt und die ist richtig evil, Mann.
Ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, mit Abstand die kälteste und härteste AC/DC-Scheibe.
Ja, und sticht dadurch auch total raus, weil die halt wirklich so eine ganz eigene Stimmung hat.
Ja.
Also finde ich fantastisch.
Ich mag die sehr, also auf jeden Fall. Da sind so viele Hits drauf.
Ja, allein schon Mistress for Christmas.
Einer der besten Weihnachtssongs aller Zeiten.
Ohne Weiz, also, und das Ding ist richtig knüppelhart, Mann.
Ja.
Das ist richtig krass, wenn man da, also.
Also allein schon einmal, Jingle Bells, Jingle Bells.
Ja, das ist ja eigentlich, das müsste eigentlich irgendwie lässig locker sein, aber irgendwie ist das wirklich, das ist richtig gruselig.
Das kommt richtig böse.
Ja, Mann.
Nee, Megascheibe, also auch Money Talks und der Titeltrack. Der Titeltrack ist so richtig böse.
Razor's Edge, ja. Also der Anfang, also wenn du da nichts fühlst, dann kannst du dich gleich hinlegen und da liegen bleiben.
Dann hören verdammt nochmal Judas Priest, ist mir egal.
Und ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Darkwave gehört. Ist ein seltsamer Mix, so AC/DC und Darkwave, aber wir hatten so einen Städtetrip gemacht und da waren wir dann tatsächlich, bei Städtetrips gucken wir auch ganz gerne, ob wir da irgendein Konzert besuchen können.
Natürlich macht man das.
Und da war dann, in Madrid waren wir im Wurlitzer Ballroom. Das ist so eine Live-Location von der Größe her ähnlich dem Bambi.
Okay.
Aber mitten in der City. Also die haben da so eine große Prachtstraße und davon ab so 30 Meter in so eine Seitengasse und da muss man dann aber auch genau wissen, dass man durch diese schwarze Tür da durch muss, um dann da reinzukommen. Und da haben Bands gespielt, Dunkelwald, die kamen nicht aus Madrid, sondern aus
Barcelona.
Aus Barcelona, haben auch auf Spanisch gesungen.
Wie man das als Band, die Dunkelwald heißt, eben so macht.
Richtig. Eröffnet haben den Abend Newborn Ghost. So eine ganz junge Band. Also auf alle Fälle auch Spanier. Und die fand ich wirklich mega geil. Das war für mich das Highlight des Abends. Die haben halt Darkwave gemacht, auch mit so ein bisschen elektronischen Sounds, aber mit einer Frontfrau, die richtig auf Krawall gebürstet war. Also für Darkwave war das gerade durch die Frontfrau, das war richtig Rock'n'Roll. Also die war richtig gefährlich, Mann. Also das fand ich wirklich irre gut. Ja, und beendet haben den Abend dann Videotraum aus Hamburg.
Ach was.
Ja.
Habe ich auch noch nie von gehört.
Ja. Brauchst du auch nicht.
Okay, die haben richtig Eindruck hinterlassen. Sehr schön.
Ja, aber die brauchen uns nicht. Die sind offensichtlich gerade auf dem aufsteigenden Ast und dann können die gerne an mir vorbeiklettern.
Aber wo du gerade gesagt hast, so richtig gefährlich.
Ja.
Ist eine schöne Überleitung zu dem nächsten Ding, was mich echt aufgeregt hat. Ich war ja jetzt am Freitag bei Screamer.
Ah ja.
Auf dem Konzert, die haben zusammen gespielt mit Glacier, mit Iron Kingdom und mit Haunt. Haunt, dieses Ein-Mann-Projekt, was uns irgendwie überschwemmt mit neuen Veröffentlichungen. Also gefühlt kommt da ja alle 2 Monate eine neue Platte raus.
Mhm.
Und ich war ja mal ganz gespannt. Ich habe die tatsächlich noch nie live gesehen und habe gedacht, in dem Package, das ist ja ganz nett.
Ja.
Und da war gar nichts gefährlich.
Ach was?
Das war einfach, scheiße war das langweilig. Also sowas Zahnloses als Heavy Metal zu verkaufen, fand ich echt eine Frechheit.
Und also ein Vierer-Paket? Und an welcher Position haben die gespielt?
An Position 3.
Ah ja, okay.
Also das war wirklich, also.
Aber.
Ich habe ganz kurz, also ich habe einen Stammkunden getroffen, der total begeistert war nach diesem Auftritt von Haunt, vor dem Auftritt von Screamer. Und ich glaube, nach den ersten drei Songs von Screamer war ich dann auf dem Weg zum Tresen, mir nochmal gepflegtes Bierchen holen. Und da habe ich den getroffen und habe gesagt, Alter, Screamer, wischen gerade mit deinen Horn den Tresen sauber. Ja, das ist also wirklich sowas Langweiliges.
Aber Screamer, ich meine, die haben ihren Sound ja auch so ein bisschen angepasst. Wie soll man das sagen? Zumindest die Studioalben sind ja jetzt auch ein bisschen... Nee, glatt ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Also,
prinzipiell liegen die musikalisch auch gar nicht so weit auseinander.
Ah, okay.
Die Frage ist eben einfach, wie du das performst und...
Weil Screamer sind halt super unterhaltsam.
Screamer sind einfach live eine Macht. So. Und die kommen eben auch als Einheit auf die Bühne. Ich fand es eben schon bezeichnet, Backstage bei Screamer saßen eben die Musiker von Haunt, bis auf der, ich vergesse immer seinen Namen, den Boss da von der Combo. Mhm. Und genau das war es eben auch auf der Bühne. Da hast du dann eben einen Typen, der super von sich überzeugt ist, der so meint, eine super Präsenz auf der Bühne zu haben und okay, hat sie leider nicht. Also das war wirklich, das war nix.
Ja, schade. Was sind das für Landsmänner?
Amerikaner.
Ach so. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade so reagiere und warum das überhaupt relevant ist.
Magst du Amerikaner nicht, oder was?
Ach.
Nee, aber anyway.
Berliner sind mir lieber.
Egal, wo die... Flachwitz. Samstag heute, oder was? Nein. Ist mir kackegal, wo die herkommen. Sie waren trotzdem mit Abstand die Schwächsten an dem Abend. Und so long.
Ja, kacke. Dann Hell Over Hammerburg.
Da waren wir auch, ja.
Hell Over Hammerburg. Zweiten Tag war ich ganz schön im Arsch. Also da musste ich mich ein bisschen durchquälen. Also Neptune Power Federation fand ich, das war eine solide 7,5 von 10.
Oha, ja.
Und das war schon mein Highlight tatsächlich. Also ich, für mich war da musikalisch kein Brecher dabei, so konzerttechnisch leider. Lag dann vielleicht auch an der eigenen Stimmung, wie das manchmal so ist, ne?
Kennt man,
aber,
klar.
Aber ich bin da leider aus dem Wochenende oder aus dem Hell Over Hammerburg, aus den beiden Hell Over Hammerburg Abenden so ein bisschen, enttäuscht ist ein großes Wort, ja, so ein bisschen so achselzuckend rausgegangen.
Also war sicherlich nicht der stärkste Hell Over Hammerburg vom Line-Up, auch für mich.
Okay.
Freitag fing es, also was diese solide 7,5 von 10 angeht, die würde ich Century geben. Weil da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Das war ein guter Metal-Auftritt, aber mehr auch nicht. Hm. Phantom Winter fand ich richtig gut.
Oh ja, stimmt, genau. Okay, die kriegen von mir auch eine 7,5. So.
Ja, nee, also die würden tatsächlich von mir also Minimum eine 8,5 kriegen.
Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, das niemals zu machen, aber mir fiel gerade nichts Besseres ein, das einzunehmen.
Ist mir egal. Ja. Also tatsächlich, nach der Antwort, die wir auf unsere Review gekriegt haben von der Band, muss ich sagen, der Auftritt war mir viel zu fröhlich. das war mir viel.
Das war super tanzbar alles.
Das war mir viel zu sehr Party da auf der Bühne. Nein, also den Auftritt fand ich wirklich stark.
Ja, doch, die schlechte Laune ist tatsächlich bis oben in die Ränge hochgeschwappt. Ne?
Ja, ja. Das war so für mich das Highlight am ersten Tag. Am zweiten, ja klar, also mein Neptune. Fand ich beim ersten Mal spektakulärer, vielleicht aber auch, weil man es da vorher noch nicht live gesehen hat und noch nicht so ganz wusste, was einen erwartet. Und vielleicht auch ein bisschen mehr passiert ist als bei diesem Mal. Ich fand die Songauswahl ganz cool, weil sie wirklich komplett andere Setlist gespielt haben, als ich es auch selber erwartet hätte.
Okay, cool.
Das war wirklich ein cooler Mix durch alle Alben durch und hat wirklich Spaß gemacht. Ganz schwer danach für Sling Blade, auf die ich mich auch echt gefreut habe.
Wobei die das gut gemacht haben. Die fand ich auch ziemlich stark.
Die waren stark, aber die haben eben, ja, ob es ein Fehler war, weiß ich nicht. Also im Grunde genommen haben sie es schlau gedacht, weil sie nach diesem starken Auftritt von Neptune direkt mit ihrem größten Hit rausgekommen sind. Und haben dann eben auch die Messlatte dann eben für sich selber leider zu hoch gelegt. Und das konnten sie dann auf Dauer dann einfach nicht halten. Also da ist sie sind nachher echt tatsächlich ein bisschen, oder haben mich dann ein bisschen ermüdet. So.
Okay.
Da bin ich dann auch irgendwann ein bisschen früher rausgegangen, muss ich sagen.
Wir hatten ja irgendwann mal als Vorbereitung auf Hell Over Hamburg da mal drüber gesprochen und wer da alles so spielt.
Ja.
Und waren ja beide sehr gespannt auf Eternal Champion.
Ja. Also Eternal Champion ist ganz schön, da habe ich fast den direkten Vergleich, weil ich ein paar Tage später Visigoth im Logo gesehen habe.
Ah ja, da warst du, okay.
Und also das, was ich gerade gesagt habe, das Verhältnis Screamer zu Haunt, ist für mich das gleiche Verhältnis Visigoth zu Eternal Champion.
Ja.
Weil, also, Eternal Champion hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen.
Ja.
Fand ich nicht gut. Also, der Sänger auch sehr farblos. Und das war bei Visigoth eine ganz andere Hausnummer. Die haben das Publikum ab der ersten Sekunde im Griff gehabt. Und da ging der Punk ab.
Ja, das war letztes Jahr. Ja, das war letzes Jahr im Drafthouse, wo die zwei Abende hintereinander gespielt haben. Und ich war ja an beiden Abenden, deswegen habe ich mir erlaubt, an dem Montag mal zu Hause zu bleiben, wo die im Logo waren. Und also die sind ja so irre gut. Die sind ja absurd gut.
Ja, und das Ding ist einfach, im Vergleich zum Drafthouse haben die jetzt im Logo einfach noch einen geilen Sound gehabt.
Ah, okay, das fand ich im Drafthouse haben die das tatsächlich ja irgendwann ganz gut in den Griff bekommen. Nicht super, aber ja gut, Logo kann ich mir vorstellen. Das tatsächlich haben die das mit dem Sound im Griff.
Und das war wirklich, das war unverschämt
gut. Ja, und der Sänger ist ja aber auch wirklich, also alleine der Sänger, nur wenn man den mal schon separiert, der ist ja schon eine Macht. Und was da musikalisch passiert, ist ja auch, das ist ja oberstes Regal halt, ne?
Ja, und tatsächlich live noch deutlich mehr als auf Scheibe. Also ich bin dann auch hinterher wieder raus und habe mir noch so ein paar Songs angehört und dachte, also mindestens die Hälfte der Nummern funktioniert auf Scheibe nicht halb so gut wie live.
Okay, gehe ich mit, ja.
Also das ist wirklich...
Wobei ich mir die Studiosachen auch gerne anhöre.
Ja, keine Frage. Also ich finde die auch wirklich gut.
Vor allen Dingen dieses Konzept, was die ja offensichtlich ganz bewusst fahren, dass sie die ganz hohen Screams weglassen.
Ja.
Und das macht für mich die Sache wirklich deutlich einfacher zu genießen.
Total. Aber ich meine, allein schon die Tatsache, dass sie bei dem Auftritt jetzt im Logo rauskommen und mit By Steel By Silver anfangen.
Ja, krass.
Das, der Opener,
das ist das schon eine Ansage. Wenn du mit solchen Nummern rausgehst
und nicht dein Pulver verschossen
hast. Genau.
Ja. Das ist einfach das Ding. Und das ist eben das, was bei Sling Blade quasi war. Die sind auch mit so einer Nummer rausgekommen, aber damit war das Pulver verschossen. Da hatten die keine, da hatten die nur noch Platzpatronen danach. Und das ist bei Visigoth eben anders gewesen. Was ich noch erwähnen muss beim Hell Over Hamburg, auf jeden Fall die Mystien oder wie die heißen, eine französische Band, die waren Opener am Samstag und die haben mir auch richtig gut gefallen. Also
okay,
so,
die habe ich nicht gesehen.
Klassischer Heavy Metal mit so einer leichten Punk-Attitüde, fand ich sehr, sehr geil.
Hast du im Kopf, wie die Band hieß, die den Freitag beendet hat im großen Saal?
Wer hat den Freitag?
War das nicht, mir fällt's, jedenfalls war das so Black-Metal-Zeug.
Am Freitag Mare?
Ja, genau. So, ich bin als das Intro schon lief, bin ich in die Halle rein, mir ein Bier geholt, denk mir so, Mensch, das dauert ja ziemlich lang, das Intro. Und als dann das Intro ist vorbei, da geht ein anderes Intro los und denk mir, gut, kann ich noch eben eine rauchen gehen. Gehe ich eine rauchen, gehe auf Toilette, gehe wieder rein und denk mir so, gut, die werden jetzt mitten im ersten Song sein, Intro läuft noch.
Ja gut, das hat aber eine Geschichte, das Ganze.
Ah, okay, jetzt bin ich gespannt.
Also das war tatsächlich, ich war da tatsächlich schon weg zu dem Zeitpunkt, aber ein Freund von mir, der tierisch Bock hatte auf Mare, der hat mir quasi einen Live-Ticker geschickt und der war richtig sauer.
Ja.
Der war richtig angepisst, weil eben irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten Intro und
ja, gefühlt auf alle Fälle.
Ja, also war vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde so, aber der war jedenfalls richtig genervt und der Sound war dann auch nicht gut und sowas. Allerdings gab es dahinter ein Statement von Wolf-Rüdiger Mühlmann, dem Veranstalter. Und zwar wollten die unbedingt dieses Festival spielen. Und sind, das ging sogar so weit, dass eins der Bandmitglieder hatte an dem Tag, war auf einer Beerdigung und ist nur für dieses Festival noch nach Hamburg geflogen.
Okay.
Und das war eh schon der Timetable so eng, dass der Flieger 55 Minuten vor Showbeginn landen sollte.
Wow.
Und wie es dann immer so ist, natürlich ist er nicht 55 Minuten vorher gelandet, sondern es gab noch irgendwie eine halbe Stunde Verzögerung und dann noch irgendwie Gepäck finden und bla. Und dadurch stand die Band eben schon auf der Bühne, als der noch unterwegs war.
Krass.
Und musste das einfach künstlich in die Länge ziehen. Und deswegen gab es das zweite, beziehungsweise weiß ich nicht, ob es noch ein drittes Intro gab, um einfach diese Zeit zu überbrücken, bis der kam. Und natürlich gab es dann auch keinen Soundcheck mit ihm. Und das wurde dann eben auch erst im Laufe des Gigs nachjustiert. Das ist die ganze Geschichte.
Spannend, okay.
Und von daher, also ich glaube, da sind hinterher auch alle cool mit gewesen. Wolf meinte eben selber, also wenn es einer verkackt hat, dann wäre er das selber gewesen, weil er davor hätte was sagen sollen, wie die Situation ist. Aber der hat eben auch viel um die Ohren den Tag. Und von daher finde ich das auch nicht nötig, also.
Ja, okay. Ja, apropos unnötig. Beim Meshuggah-Konzert, da haben ja Manta eröffnet. Da, du hast es, da, die hatten ja als Intro dann anscheinend The Razor's Edge von AC/DC, ne?
Genau, die hatten Razor's Edge von AC/DC als Intro.
Ja, das, ich, da war ich, wie sich das gehört für mich, war ich natürlich zu spät, habe das Intro verpasst. aber ja, als du mir das erzählt hast, habe ich mir gedacht, so, ja. Wieso ist da nicht schon viel früher jemand drauf gekommen? Das ist eigentlich ganz schlau.
Ja, allerdings. Ja, Auftritt von Manta fand ich solide. Gucke ich natürlich lieber in kleineren Läden. Aber
dann muss ich sie vielleicht nochmal im kleinen Laden sehen. Ich geb denen allen Chancen der Welt. Ich will die irgendwie auch gut finden. Das wird bestimmt noch passieren.
Ich finde die live ja tierisch geil. Und da war es eben ein bisschen auch unserem Platz geschuldet, weil wir standen links auf der Galerie und ich hatte das Gefühl, dass der Balkon dann quasi so ein bisschen Sound oder ein bisschen Gesang verschluckt hat. Da kam nicht alles an. Auf jeden Fall haben wir Ehrensch sehr gut gehört. Die Drums waren sehr klar.
Der spielt nicht Schlagzeug, sondern der Hauptschlagzeug.
Der schlägt Schlagzeug.
Der spielt mit relativ viel Kraft.
Wie meintest du noch so schön, der braucht überhaupt keine Mikrofone.
Nee, das hat sich bei uns, wo wir standen, tatsächlich so angefühlt, als würden wir keinen Sound von der PA hören, sondern wirklich nur, als ob die Snare, als ob wir die direkt neben dem Kopf so bam, bam, bam. Das war schon interessant, ey.
Ja, und also tatsächlich, finde ich, hat er diesmal noch super entspannt gespielt. Also ich habe da schon ganz andere Konzerte gesehen, wo der sich so verausgabt hat und wo der sein Drumkit so verprügelt hat, dass ich mich gewundert habe, dass sie das nochmal verwenden konnten für ein anderes Set. So. Wahnsinn. Was mir ja total leid tat, war dann tatsächlich die Tatsache, dass Halo-Effekt nach Manta auf die Bühne mussten.
Ja.
Was so musikalisch einfach viel zu weit auseinander liegt, dadurch,
dass... Ja, was ich ursprünglich gar nicht so gedacht hätte, ich dachte, ja, das Paket, das macht schon irgendwie Sinn.
Nee, also...
Aber überhaupt nicht.
Nicht in der Reihenfolge. Also, das ist das Schlimme. Also, ich mag ja Halo-Effekt sogar und ich habe die Platte auch zu Hause, aber ich habe es ja da vor Ort schon zu dir gesagt. Also, nach Manta klang das für mich echt wie Schlager.
Ja.
Das ist einfach diese Melodien, das war dann einfach so ein fröhliches Tralala und Hopsasa. Ich dachte, Alter, gleich kommt Florian Silbereisen auf die Bühne und moderiert das Ganze ab.
Das Ding ist ja, die fahren ja den ganz klassischen Göteborg-Sound. Und tatsächlich unterscheidet sich da auch nicht viel zu den alten Sachen. Es ist nur dann sehr auffällig plötzlich, das ist uns damals einfach nie aufgefallen, dass die, dass diese melodiegetragene Göteborgs Death Metal Style Geschichte, das ist so.
Ja, aber das war, also speziell nach Manta war das eben super
erschreckend. Das ist richtig hippie, das ist richtig flotte Musik.
Also ich war total erschrocken, so, ich dachte so, scheiße, was ist denn passiert? Und ich habe zu Hause auch nochmal, also natürlich, die Songs sind nicht anders.
Nee.
Aber das war einfach so.
Auch der Sänger von Dark Tranquillity, der da ja mitmischt,
ja.
Ich habe seinen Namen jetzt nicht parat. Und der ist ja immer schon so gewesen. Der ist halt einfach so ein raumeinnehmender Sänger, ja. Der halt auch so ein bisschen acted und so. Und
ja, aber ich fand das gar nicht zu viel. Also das
nee, war, aber da ist dann schon wir standen da ja beide so, was macht der denn da? Also das, ja, so, das, dann so die Faust vom Gesicht runterziehen und solche Geschichten.
Das ist eben nach so einer Zwei-Mann-Show, kannst du da einfach. Nee, du machst ja nicht auf einmal eine andere Show deswegen.
Nö. Also, ich fand das solide abgeliefert.
Absolut, keine
aber,
Frage. Aber es war eben tatsächlich, also zwischen diesen beiden Brechern war das echt hart.
Das, ja.
Was mich aber gefreut hat im Umkehrschluss, muss ich sagen, dass alle drei Bands wirklich ordentlich Publikum hatten.
Das stimmt.
Also das heißt, alle drei haben nicht nur irgendwie einen höflichen Applaus gekriegt, sondern bei allen drei Bands war die Stimmung super. Ja, also beziehungsweise bei zwei Bands, bei der dritten habe ich es nur gehört.
Genau. Ja. Genau, dann bist du ja abgehauen, wo, du bist ja dann in die Bar.
Ich bin in die Bar 227 dann weitergezogen und habe mir da noch Summer Vario angeguckt, weil das konnte ich eigentlich auch nicht sausen lassen. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, die Jungs mal live zu besuchen. Und
was ist das für eine Band?
Summer Vario ist eine deutsche Psychedelic Stoner, ja, ich würde mal eher das in die Psychedelic Rock-Ecke schicken.
Okay.
Oder stecken. Und das war wirklich ein geiler Auftritt. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich eben mit dieser Prog-Schiene nicht so viel anfangen kann. Dementsprechend glaube ich nicht, dass ich jetzt Meshuggah so extrem gefeiert hätte. Wobei ich sagen muss, als ich den Bühnenaufbau gesehen habe, war ich schon ein bisschen neidisch, weil ich glaube, dass die Lightshow echt fett war.
Genau. Also muss ich tatsächlich auch sagen, Ich habe mich nie so intensiv mit Meshuggah beschäftigt. Ich weiß, das ist halt diese Mathematik-Metal und die haben irgendwie so Djent mit erfunden, sagt man ja so zumindest.
Gesundheit.
Und das ging halt los. Ich sag jetzt mal die ersten 3-4 Songs. Ich vermute mal, dass die dann einfach irgendwie aktueller waren und da standen alle, gut, der Schlagzeuger kann sich ja nicht bewegen, aber beide Gitarristen, Bass und Gesang, standen dann relativ starr an ihrem Fleck und nur Licht von hinten. Und die haben dann diese Songs so performt. Diese komplizierten 3-4 moderneren wahrscheinlich, so habe ich es interpretiert, Songs. Und ich dachte schon so, na, das ist jetzt aber alles so ein bisschen bleibt das so? Vielleicht muss das so, ne? Ich verstehe es mal wieder nicht, so. Und dann kam so eine Intermission, also so ein Intro gepläunkel. Und alle waren auch von der Bühne verschwunden und dann kamen sie wieder raus und dann ging richtig die Luzi ab. Also
dann fing das Konzert erst richtig an, so.
Gefühlt, ja.
So ein bisschen also, so wie bei James Bond, erstmal so ein bisschen einlullen, dann das Intro und dann geht der Film los.
Ja, vielleicht so, genau. Also jedenfalls war ich schon im Begriff abzuhauen und dann blieb ich da mit der Restpfütze Bier im Glas, blieb ich dann da noch so stehen und habe dann so 3 Songs später erst gemerkt, dass ich wahrscheinlich nicht einmal geblinzelt habe. Das war schon ziemlich gut. Also
geil.
Musikalisch ist das top, da braucht man gar nicht, also das ist ja auch deren Konzept.
Ja. Ne?
Und da kam auch wirklich was rüber. Also das Publikum hatte auch Bock, mit teilzunehmen an dem Erlebnis. Und das war einfach sehr, sehr stark. Also das war wirklich so cool, dass ich jetzt wohl in absehbarer Zeit mich mal ein bisschen mit Meshuggah auseinandersetzen muss.
Na, guck mal.
Erste Zugabe war dann auch dieser Song Bleed. Den kennt man, sag ich jetzt mal so. Und ja, das ist ja dieser Flamenco-Beat auf Bassdrum. Das ist halt interessant und verrückt und abgedreht, dass man das so machen kann und dass das vor allen Dingen so gut funktioniert und man das in so einen Song bauen kann. Das war ziemlich cool. Ich bin echt sehr zufrieden nach Hause geeiert.
Cool. Ja, also da tatsächlich, vielleicht habe ich auch nur zu lange gebraucht, dass ich eine Band ausgesetzt habe und dann erst bei Igor eingesetzt habe. Weil so wie du es beschreibst, klingt das ja so ein bisschen auch, solche Sachen könnten auch Igor machen.
Igor?
Ja, mit 3 R.
Sagt mir tatsächlich gar nichts.
Oh, dann die hören wir uns mal an die Tage.
Oh, okay, alles klar.
Das ist geil.
Okay.
Sehr krankes Zeug. Ja.
Genau. Ihr folgt uns alle auf Social Media.
Pause. So,
Pause?
Pause.
Alles klar, Pause. Jo, und wir jetzt, wenn es ausgestrahlt wird, also am 23. spielen wir ja in Oldenburg im Cadillac unsere erste Show im Cadillac, wo wir als Letzte spielen.
Als Headliner.
Und wir sind schon ganz gespannt. Also das Cadillac auszuverkaufen, das ist unrealistisch so, aber vielleicht bekommen wir ja 100 plus Leute hin, da würden wir uns schon sehr freuen.
Ihr macht das schon schick. Habt ihr denn auch Special Guests dabei?
Genau. Also wir haben ja dieses Paket, womit wir jetzt quasi auf Tour gehen, im Sinne von wir spielen übers Jahr mit diesem Paket insgesamt 6 Konzerte und zwar ist das mit Ride at the Moonshine Bar und den Basement Apes. Ride at the Moonshine Bar kommen aus dem Emsland und machen so klassischen Hardrock mit viel AC/DC-Einfluss, ist teilweise auch bluesig und man hört aber auch so ein bisschen so 80er Power Rock oder irgendwie sowas. So, also auf jeden Fall für jeden Rockfan ist das eine solide Nummer. Basement Apes aus Osnabrück machen so Power Rock, ne? Also das hat so ein bisschen was von Schwedenrock, benannt ja auch nach dem Album von Glucifer.
Glucifer,
ne?
Ja.
Und ja, in die Kerbe haut es auch voll rein. Also das ist richtig
Schweinerock.
Schweinerock, richtig dreckiges Zeugs und auch super cool. Genau, und wir haben es so gemacht, dass jede Band 2 Konzerte organisiert und wir rotieren halt, die Reihenfolge der Bands angeht.
Ja, cool.
Genau, also das wird eine spannende Sache und jetzt am Samstag in Oldenburg wird es das erste Mal geben. Und ja, sofort Cadillac, also das ist halt ein relativ großer Laden und wir sind auf alle Fälle schon sehr gespannt. Also ich freue mich richtig drauf. Das wird bestimmt cool, aber ich werde, also da werde ich auch mal wieder richtig nervös sein, das weiß ich jetzt schon. Ich bin jetzt schon langsam nervös, ja, ja.
Merkt man gar nicht.
Ja, ja, ja.
Ja, 2 Wochen später entern Majak die Bühne und zwar im Bambi. Am 6.4. Da spielen die als Special Guest von Sacrifier, dem, naja, Nebenprojekt ist jetzt das falsche Wort, der zweiten Band quasi von Dirk Weiss von Warpath, wo er so ein bisschen mehr seiner Type O Negative und Paradise Lost Leidenschaft frönt. Großartige Band, genauso wie Majak natürlich auch. Und Corrosive sind noch dabei. Da gibt es dazwischen einfach nochmal ordentlich Death Metal.
Alles im Bambi. Und Vorverkauf läuft ja wahrscheinlich auch schon.
Vorverkauf läuft schon. Könnt ihr über die Seite des Bambi Kulturpalast.live heißt das, glaube ich. Auf jeden Fall
über. Gibt es auch Karten bei dir im Laden?
Nee, gibt's nicht.
Schade.
Deswegen, also das gibt's, also die Tickets fürs Bambi immer nur online über Kulturpalast Live. Es sei denn, das ist irgendein Fremdveranstalter, der dann irgendwie mal Hardtickets macht, aber das kommt selten vor.
Ja, und das funktioniert auch tatsächlich super, super gut.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, muss man sich da anmelden? Ich habe da auf alle Fälle auch schon
öfter Tickets also geholt. Ich glaube, du kannst dich gar nicht anmelden.
Ja, genau.
Manchmal nervt mich das ein bisschen, weil du alles wieder neu eingeben musst.
Aber also ich finde es ganz angenehm. Die Hürde ist relativ niedrig.
Ja, allerdings.
So, und ich finde das nicht schlecht. Das klappt auch immer gut.
Ja, und ihr könnt euch die Tickets schicken lassen, ihr könnt die selber ausdrucken, whatever, geht alles.
Genau, und Majak spielt, das heißt, da kann man dann, wenn man die CD nicht eh schon vorbestellt hat oder sich die bei dir im Laden holt,
richtig,
dann kann man sich die da beim Konzert oder nach dem Konzert von Majak holen.
Genau, da ist sie dann eine Woche schon draußen, das heißt, die kommt, naja gut, offiziell, weil die Releases immer auf dem Freitag sind, wäre es in diesem Fall Karfreitag, kommt die raus, Restless Wicked. Aber natürlich könnt ihr die auch schon grünen Donnerstag in der Plattenkiste kaufen oder online vorbestellen. Und genauso könnt ihr online vorbestellen das neue Album von, oder das Debütalbum von Fatal Collapse, das auch Fatal Collapse heißen wird.
Wann kommt das raus?
Das kommt am 12. April raus.
Ja.
Und das wird eine ordentliche Fresh-Metal-Granate. Macht richtig Spaß, 9 Songs, Knüppel aus dem Sack. Lässt sich bestellen über den Online-Shop der Plattenkiste und natürlich auch live bei mir am Tresen in der Plattenkiste.
Genau, und wir sind da was am Plan dran,
uhuhu,
dass die auch mal live spielen.
Ja, aber soweit sind wir noch nicht, das ist noch nicht spruchreif, aber wir haben Großes vor.
Ja, also Erwartung mal nicht zu hoch, ich finde Creator Sodom und Megadeth unten im Bambi und Fatal Collapse als Vorband finde ich schon ganz, ganz gut.
Ach so, ich dachte als Vorband von Fatal
Collapse. Ja, genau.
Ja, apropos vorbestellen, wo hast du denn früher so deine CDs bestellt?
Genau, Hauptthema heute Mailorder.
Yes.
Es wird also ein bisschen nostalgisch, also zumindest für uns beide.
Zumindest der harmonische Teil.
Ja, natürlich gab es, ich habe da so ein Bild vor Augen, das war so ein kleiner Katalog, wirklich nur ab und zu mal ein kleines Schwarz-Weiß-Bild drin und vorne drauf war immer ein Geier. Kennst du das?
Geier?
Vielleicht so. Und immer Werbung für Bocktours. Gibt es die wohl noch?
Keine Ahnung.
Naja, jedenfalls, irgendwie habe ich da was. Vielleicht war das auch EMP, die ursprüngliche Version davon. Nee,
ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh Gott, die haben aber alles gehabt an Musik.
Das kann wohl sein.
Also, es gab damals ja so mehrere Geschichten, wo man tatsächlich so Sammelbestellungen in der Schule gemacht hat, wo dann einer mit so einer DIN A4-Seite rumgerannt ist, wo jeder dann eintragen konnte,
ganz genau, ja,
was er mitbestellen wollte.
Um Porto zu sparen und irgendwie ab 100 Mark gab es dann manchmal sogar noch eine CD dazu.
Ja, und versandkostenfrei und sowas und Gott, war das ein Spaß. Also,
ja.
Und allein schon sich so abzusprechen, dass dann, ja, du bestellst das und ich bestell das und dann mache ich dir ein Tape davon. Und
ja, oder er hat sich schon das T-Shirt aufgeschrieben, dann kann ich das ja nicht kaufen.
Nee.
Weil das geht ja nicht.
Scheiße, wenn wir beide das gleiche T-Shirt anhaben. So.
Ja,
und
ja.
Wie sauer man dann war, dass der dann das coolere T-Shirt ausgesucht hat und man sich dann irgendwie aus lauter Verzweiflung, weil man musste sich ein T-Shirt bestellen, dann ein anderes aussuchen musste.
Ich weiß noch, bei einer dieser Bestellungen, das war so ein Riesending, da gab es dann eine CD dabei und das war dann tatsächlich die Passage von Samael. Also
ach, ja.
Da haben sie tatsächlich was richtig Feines ausgesucht. Aber das haben wir damals nicht geschnallt, dass das was Geiles ist. Wir haben das nur angestellt und elektronisch. Also wir waren damals, klangen wir schon wie Boomer. Und Dann haben wir aber alle unabhängig voneinander das heimlich gehört. Ey, weißt du was? Ich habe mal in diese komischen Samuel reingehört. Das ist irgendwie ganz geil. Ja, ich auch. Die sind super geil. Ja, so war das. Ja, aber diese Samuel-Bestellung, vor allen Dingen auch ohne, da gab es dann ja auch nur zu manchen CDs so Begleittexte, so ganz klein gedruckt.
Das meiste war ja wirklich nur so eine Auflistung.
Das war eine Liste, die ja, war so eine Excel-Tabelle.
Total dünn, diese Dinger. Ja,
wie eine Bibel.
Ja. Das war doch so Butterbrotpapier.
Genau.
Großartig, das war so geil. Genau tatsächlich wie diese Kataloge. Ja,
aber war das so geil? Also im Gegensatz zu jetzt, eigentlich ist es ja eher ein bisschen nervig. Es ist halt romantischer, ne?
Naja, aber damals gab es ja auch nichts anderes. Also ich meine, natürlich hätten wir das, was jetzt für Möglichkeiten da sind, so mit online bestellen und schon mal reinhören und Bilder sehen, ja,
das,
und
alles das in ist, Farbe das ist,
und sowas.
Natürlich das mit das dem Reinhören ist tatsächlich, da hätte ich mir auch so manchen Griff ins Klo sparen können.
Aber irgendwie, also ich habe ja auch damals diese ganzen Surprise-Packs, habe ich ja geliebt, wenn du dann irgendwie bei Nuclear Blast ein 10-CD-Paket für 20 Mark bestellt hast oder sowas und hast dann irgendwie random 10 CDs gekriegt.
Das habe ich mich nie getraut.
Wo du
aber bist ja allgemein mehr so on the edge, ne? Leben am Limit.
Das Witzige ist ja einfach, dass du die damals alle scheiße fandst, die CDs, die du gekriegt hast. Und heute, echt, ich habe das jetzt schon so oft gehabt, dass ich eine Sammlung angekauft habe. Alltag, wie geil, die Righteous Picks habe ich damals irgendwie in so einer. Und damals hast du gar nicht geschnallt, was das für geile Mucke ist.
Ja, ja.
So, und habe ich so oft gehabt jetzt die letzten Jahre, wenn ich dann eine Sammlung gekauft habe, dass dann solche Scheiben dabei waren, die ich total hart gefeiert habe. Nur mit einer leichten Verspätung von 30 Jahren.
Aber war das damals schon so viel mit Merch? Weil ich weiß wohl, dass man sich T-Shirts bestellen konnte, aber so, dass man da jetzt irgendwie großartig, keine Ahnung, Flaggen oder sowas sich da bestellen konnte?
Das ist ja das Ding einfach. Also wenn ich überlege, eine Verbesserung für mich ist natürlich tatsächlich, damals gab es Girly-Shirts, glaube ich, überhaupt nicht.
Ja.
Oder kam vielleicht gerade mal so, dass du, ach komm hier, wenn deine Freundin Nightwish-Shirt bestellen will, das gibt's auch als Girly.
Ja.
Aber für alle, die eben in Anführungszeichen richtig Metal gehört haben, gab es keine Girly-Shirts. Da musstest du dann eben.
Und wie heißen die lang noch?
Longsleeves.
Die Longsleeves war noch ein Ding.
Die gab es noch viel mehr damals, ja. Das war super. Aber das war eben auch alles. Also da hast du pro Band vielleicht irgendwie, wenn es eine große Band war, 3 Shirts und 2 Longsleeves gehabt oder sowas. Aber mittlerweile, wenn du jetzt ein EMP nach Hause kriegst, das ist ein Otto-Katalog,
ja,
wo du irgendwie verzweifelt suchst nach einer Seite mit CDs oder Schallplatten.
Und 10 Seiten so Sprüche-Shirts und lustige Schilder und so Gimmicks.
Wobei die Sprüche-Shirts, die kamen relativ früh, die Fun-Shirts.
Ja, die hat man sich aber doch nicht im ERP bestellt, die hat man sich auf dem Rummel gekauft.
Die hat man sich gar nicht gekauft. Also die waren einfach so scheiße
peinlich. Diesen Körper formte deutsches Bier.
Dortmund mit dem Pfeil nach unten.
So. Warum? Da lache ich immer noch drüber.
Das ist wirklich, Gott, ist das scheiße.
Und und beim Rummel gab es dann diese Fahnen, so von ganzen Roses und so. Oder auch Fahnen so von Whitesnake, wo dann auch das Bandfoto mit drauf gedruckt war.
Posterflex.
Das ist also schrecklich, aber musste alles her, ne?
Ja, aber das ist wirklich, weiß ich nicht, aber mittlerweile ist das wirklich, also da hast du dann irgendwie 28 Seiten, dann erstmal nur diese ganzen Pokémon-Schlafanzüge und Herr der Ringe Zauberstäbe und dann hast du noch irgendwie 30 Seiten Gothic-Kleider und Nagellacke und
vor allen Dingen, ist das denn überhaupt noch, wird das wohl noch viel als Print sich ins Haus geholt, dass man auf Toilette da wirklich durchblättern kann oder auf dem
Ich habe es jetzt lange nicht, ich kriege die nicht.
Macht man ja wahrscheinlich jetzt online.
Weil ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren oder sowas nichts mehr im EMP bestellt, deswegen kriege ich so einen Katalog nicht mehr. Ja. Aber bis vor ein paar Jahren habe ich die Dinger immer noch überall rumfliegen sehen und die waren wirklich dick. Also das waren wirklich dicke Kataloge.
Ja.
Aber da hast du dann eben echt so durchgeblättert und hast, wo ist die Musik? Das hat eben mit dem EMP von vor 20 Jahren nichts mehr zu tun.
Ja, natürlich, also wie gesagt, ist viel Nostalgie jetzt hier bei dem Thema.
Wir sind eben auch alte Männer, wir dürfen das.
Ja, und es ist auch wirklich so, dass sich speziell dieses Bestellding ja komplett geändert hat.
Ja, natürlich.
Also
Mail-Order, ich meine, klar, es gibt ein paar Online-Shops. Nennt man das, also ich meine, im übertragenen Sinne ist das ja auch ein Mail-Order.
Ja.
Also
ja,
ich meine, ja. Und es machen ja auch viele tatsächlich noch, dass die Kataloge schicken. Also so Flight 13 zum Beispiel, soweit ich weiß, schicken immer noch Kataloge raus und auch so Bear Family und sowas, auch wenn das musikalisch jetzt eine andere Ecke ist. So. Ich weiß nicht, wie es beim Nuclear Blast aussieht, ob die noch Kataloge rausschicken.
Stimmt, die hatten ja auch Kataloge.
Die hatten natürlich auch Kataloge, ja. Und ich weiß ja nicht, wie es da draußen aussieht. Also wenn da von euch irgendwer noch bestellt, der kann ja mal schicken, ob es da noch irgendwie Kataloge gibt und wie die aussehen heute. Das würde mich mal interessieren.
Also ich muss tatsächlich sagen, mein EMP mittlerweile ist Bandcamp. Ne? Also
finde ich ja auch deutlich charmanter, weil du da dann oft dann bei kleinen Bands und bei kleinen Labels direkt bestellst.
Ja, das und man hat halt, jetzt wird es schwierig zu erklären, man hat den bisschen den Effekt, wie man den damals bei EMP hatte. Nämlich als junger Mensch, man sucht ja immer nach Identität. Und wenn man dann das abgefahrene Shirt hatte, was halt wirklich nur bestimmte Leute auf dem Schulhof erkannt haben, die überhaupt wussten, was dieses Blutgesicht da zu bedeuten hat.
So ein bisschen was Elitäres.
Ja, so. Und das olle Blutgesicht und das super witzige Sprüche-Shirt, das bekommt man ja heutzutage überall im Internet.
Richtig.
So, weil Bandcamp die Seite aber so mega scheiße ist, musst du ja wirklich die Band, wo du nach Merch suchst, auch richtig in die Suchleiste eintragen und auch richtig schreiben.
Kennen.
Genau, du musst die erstmal kennen, die Band. So, das ist also nicht wie bei EMP. So, Alter, du findest jetzt Anthrax gut, so deswegen kaufst du dir davon Merch, sondern du musst erst die Band gut finden, bevor du dir Merch holst. Also
ja,
musst du nicht, aber im Idealfall so.
Und da hast du dann eben auch oft solche Geschichten wie, keine Ahnung, dieses T-Shirt oder diesen Pulli gibt es nur 50 Mal.
Genau.
Weltweit.
So, und es ist immer noch das Beste, was es gibt auf der Welt. Oder auch ein tolles Kompliment, was man geben kann auf einer Metal-Show. Ey, cooles Shirt, was ist das für eine Band?
Ja.
So. Und das kriegst du mit EMP-Produkten nicht hin.
Nee.
So.
Das dann eher so, Krümelmonster, geil.
Ja, genau. ansonsten?
Es gab noch viel älter, ich weiß gar nicht, ob das, ich weiß noch nicht mal, ob das legal war. Es gab diese Kataloge, wo du dir von Bands Motive aussuchen konntest, die dann quasi on demand gedruckt wurden.
Ja, doch. Wir waren mit Mount Atlas 2016, 17, als das so losging mit uns, da hatten wir uns angemeldet auf so einer Seite, die sind auch irgendwann pleite gegangen, das war aber abzusehen bei dem Konzept.
Sowas wie dieses Spreadshirt oder was?
Wahrscheinlich, also wir mussten uns halt kein Merch herstellen lassen und zu uns herschicken lassen, um das irgendwo einzulagern, sondern wir konnten da so eine Stückzahl für live bestellen.
Ja, aber das ist tatsächlich noch was anderes, weil das ist tatsächlich auch sowas, was es ja online auch relativ viel gibt und das ist eine andere Zeit. Also gibt es immer noch viel, dass du dann auf eine Seite gehen kannst und dir autorisiert, aber von den jeweiligen Bands und Künstlern und sowas, was drucken lassen kannst.
Und die sind aber leider auch meistens ziemlich teuer.
Ja, aber damals war es eben echt so ein Katalog, wo dann eben von bestimmten Bands dann diese Motive abgedruckt waren und du dann aussuchen konntest und konntest dann eben auch so Schweinereien machen. Das habe ich dann damals gemacht. Ich habe dann irgendwie von AC/DC Fly on the Wall, da hast du dann nur so groß die Fliege mit der angestoßenen Nase und den AC/DC-Schriftzug habe ich dann vorne drauf gehabt auf dem Shirt und habe dann Blow Up Your Video, diesen explodierenden Fernseher, hatte ich dann auf der Rückseite.
Cool.
Also das kannst du zum Beispiel hier nicht machen.
Wahrscheinlich nicht original.
Das ist eben das Ding. Aber die sahen geil aus, die Drucke. Die waren wirklich super und das hat lange gehalten.
Ich habe mir 1999 bei einer Klassenfahrt nach Prag in so einem Laden da ein Cannibal Corpse T-Shirt gekauft, wo vorne das Originalcover von Butchered at Birth drauf war und hinten Tomb of the Mutilated.
Okay, also das klingt auch sehr original.
Ja, absolut. Und das war auch richtig so ganz, ganz dünner Stoff, so wie man das will. Was sich auch nach einmal Waschen so ein bisschen verzogen hat. Ich habe das Ding viel zu lange getragen, weil ich das so super cool fand, bis mir dann aufgefallen ist, naja, so ein toter Fötus direkt überm Herzen zu tragen, ist irgendwie. Aber was man mit 18, 19 so cool findet. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also, ich meine, wer hat damals das Artwork nicht geil gefunden?
Ja, ich finde es auch immer noch geil. Also, nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch keinen Bock mehr.
Tschüss.